Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Chile. Sebastian Piñera, die 1%-Elite und die Militärs. Ein Bericht von Frederico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Teil 1. Zwischen Absturz in den Abgrund und autoritären Abenteuern. Seit 40 Tagen wird Chile von barbarischen Polizeieinsätzen gegen überwiegend friedliche Protestanten erschüttert. Indes liefert sich eine Minderheit vermummter Jugendlicher hinter Barrikaden kriegsähnliche Straßenschlachten mit Chiles Carabineros. Diese Jugendlichen sollen angeblich Anarchisten sein, die sich Primera Linea, also vordere Reihe, nennen. Doch laut Mutmaßungen von Regierung und Teilen der Medien sollen sie, Zitat, mit Kriminellen und Drogenhändlern gemeinsame Sache zur Zerstörung Chiles machen, Zitat Ende. Das Bombardement mit Tränengas, mit ätzenden Chemikalien versetztem Wasser und falschen tödlichen Gummigeschossen mit 80% Bleischrot sowie die aus der Gegenrichtung fliegenden Pflastersteine und Molotow-Cocktails haben mehrere Innenstädte des Landes in rasende, krachende und rauchende Schlachtfelder verwandelt. Die praktizierten Brandstiftungen und Plünderungen befeuern allerdings die Kriminalisierung und Austrocknung der Kundgebungen mehrerer Millionen Menschen, die quer durch oder fern sämtlicher Parteien seit dem 18. Oktober Schluss sagen zu dem seit 40 Jahren herrschenden ultraliberalen Wirtschaftssystem mit der von seiner skrupellosen 1%-Elite errichteten katastrophalen sozialen Ungleichheit. Aus der Sicht der Arbeiter und Angestellten bedeutet die Brandstiftung und Plünderung eines verhassten, hochversicherten Supermarktes einen Schuss in den Ofen. Juan Moreno, Vorsitzender der Angestelltengewerkschaft der Walmart-Handelskette in Chile, richtete daher einen Appell an die Gelegenheitskriminellen. Zitat: Wenn Sie einen Supermarkt ausplündern, nehmen Sie nicht nur die Waren, sondern auch unseren Arbeitsplatz mit. Zitat Ende. Die Warnung Morenos wird von tausenden nicht versicherten Kleinhändlern geteilt, deren Läden von erbosten Feuerlegern oder opportunistischen Plünderern angegriffen, in Mitleidenschaft gezogen werden oder bankrott gehen. Dass die US-Handelskette Walmart Zielscheibe von Hassentladungen ist, wundert nicht. Gehört sie doch in den Augen der meisten Chilenen zur Gruppe der sogenannten Abusadores, also der Kartellbetreiber und finanziellen Notzüchtiger, wie die privaten Krankenkassen, Papierhersteller und großen Apotheken. Ja, über Walmart, insbesondere über seinen nach Chile emigrierten Miterben Benjamin Walton, die Liaison dessen chilenischer Ehefrau mit der rechtsradikalen Szene, die milliardenschweren Steuerschulden und den Teilbankrott des Konzerns in Lateinamerika, ist allerdings eine Menge zu berichten. Doch das wird Inhalt eines weiteren zukünftigen Artikels auf den Nachdenkseiten sein. Divide et impera. Piñeras Umformung der Forderungen und Spaltung der Opposition. Jedenfalls gelingt es Präsident Sebastian Piñera, krakeelende Rechte und Salonlinke gegen den gemeinsamen Feind zu vereinen, das sogenannte Lumpenproletariat. Seit Ausbruch der Proteste macht der marxische Begriff mit abwertendem Unterton wieder die Runde. Bei den braven Linken als rhetorisches Schild zur Abgrenzung gegen das gesittete edle Proletariat, bei der rassistischen Bourgeois als Aufforderung, die Rotos, also Kaputten oder Zerlumpten, mögen sich doch bitteschön wieder in ihre elenden Vorstädte zurückziehen und sei es mit Hilfe von Polizeiknüppeln, Wasserwerfern und Tränengas. Die Brandstiftungen und Plünderungen führen zu einem mit genauen Zahlen noch nicht bemessenen Rückgang der Wirtschaftsaktivität und dem Einbruch der Landeswährung Peso gegenüber Dollar und Euro. Piñera nimmt dies nun als Frontsignal zum Anlass, um das Militär, das nach Ausrufung des Notstandes bereits Ende Oktober 10 Tage lang in Chiles Städten patrouillierte und sich schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig machte, ein zweites Mal auf den Plan zu rufen. Dieses Mal allerdings zum angeblichen Schutz der sogenannten kritischen Infrastruktur des Landes, verbunden mit dem, Zitat, Verzicht auf strafrechtliche Verfolgung der Streitkräfte, Zitat Ende. Mit kritischer Infrastruktur meint die Regierung zum Beispiel Einrichtungen der Wasser- und Stromversorgung. Doch die ungenaue Umschreibung kann plötzlich auf Fernstraßen, Rundfunksender und Einkaufszentren ausgedehnt werden. Die Ankündigung tönte wie die Beschwörung böser Geister, eines zwar nicht ausdrücklich genannten, real nicht existierenden, jedoch unterstellten sogenannten Terrorismus und stellt der staatlich verordneten Liquidierung potenzieller in Anführungszeichen Staatsfeinde einen Freibrief aus. Das Militarisierungsprojekt muss jedoch vom Parlament bewilligt werden, wo sich allerdings im Gedanken an die Pinochet-Diktatur verständlicherweise Widerstände auftun. Das Tauziehen um die Militärs dauert seit dem 7. Februar an. Wie schon beschrieben, verordnete Piñera einen Tag nach Ausbruch der sozialen Proteste am 19. Oktober den Ausnahmezustand mit dem Einsatz von Heerestruppen zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung. Ein einmaliges Ereignis seit dem Ende der Diktatur Pinochets im Jahr 1990. Der Ausnahmezustand wurde nach massiven verfassungsrechtlichen Bedenken und anhaltenden Protesten mit der Rückkehr der Soldaten in die Kasernen am 27. Oktober wieder aufgehoben. Doch kaum 10 Tage später berief Piñera ebenso überstürzt eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates, dem sogenannten COSENA, ein, dem unter anderem die zurzeit oppositionellen Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern, des Obersten Gerichtshofs, aber auch die Kommandanten der Streitkräfte, der Polizei und der Geheimdienste angehörten. Und er versuchte, den Ratsmitgliedern die Zustimmung für einen dauerhaften Einsatz des Militärs abzugewinnen. Nach anonymen Hinweisen aus dem harten Kern der Staatsleitung meldeten die Militärs jedoch als erste ihre Ablehnung des Plans. Und die Sitzung platzte ergebnislos. Doch der geheimdienstlich bestens beratene Piñera kennt die Achillesferse der Mitte-Links-Opposition, die nicht als Schutzpatronin von Gewalttätern missverstanden werden will. Und siehe da, nach 9 gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in Städten Nordchiles am 26. November beeilte sich selbst der oppositionelle Vorsitzende des Senats, Jaime Quintana, den Wiedereinsatz des Militärs zu befürworten. Wenn, Zitat, diese Maßnahme mit bestimmten Protokollen ausgestattet wird, ist sie ja gerechtfertigt, Zitat Ende, so erklärte es der Mitte-Links-Politiker. Als unverdautes Ereignis mit Spätzündung reagierte Piñera am 12. November mit dem Aufruf zu einem sogenannten Friedensabkommen, nachdem 1,2 Millionen Chilenen sich am 29. Oktober auf dem Plaza Italia in Santiago zur größten Protestkundgebung aller Zeiten mit der Forderung «Renuncia Piñera, Piñera trete zurück» versammelt hatten. Zitat, die ernste Lage in unserem Land erfordert dringend, all die kleinen Dinge und Nebensächlichkeiten beiseite zu legen, Zitat Ende, begründete der Präsident seinen neuen Umarmungsversuch, der bis dahin noch standfesten, allerdings in den Protesten keineswegs verankerten parlamentarischen Opposition. Die verfassungsgebende Versammlung. Am 14. November war es soweit. Piñera griff die oppositionelle Forderung nach einer neuen Verfassung auf und nötigte die Mitte-Links-Opposition zu einem, in Anführungszeichen, historischen Abkommen. Der Grundriss des Abkommens bildet eine Agenda. So ist für April 2020 zunächst die Abhaltung eines Referendums geplant, bei dem die Chilenen entscheiden müssen, ob sie, ja oder nein, überhaupt ein neues Grundgesetz wünschen, das die immer noch in Kraft befindliche Pinochet-Verfassung von 1980 mit ihren zahlreichen Einschränkungen des genuinen Rechtsstaates in vollem Wortlaut und definitiv auf die Müllkippe der Geschichte befördern würde. Mit diesem Referendum sollen die Bürger 2 fundamentale Fragen beantworten, die ihre eigene basisdemokratische Beteiligung an der Ausarbeitung der Verfassung sicherstellen könnten. Mit anderen Worten, ob sie einen gemischten Verfassungskonvent, der sich zu je 50% aus Parlamentariern und Bürgern zusammensetzt, oder eine reine Bürgerversammlung ohne Parlamentarier bevorzugen. Ist die neue Verfassung endgültig ausgearbeitet, muss sie mit einem 2. Referendum nach dem allgemeinen Wahlrecht ratifiziert werden. Piñera ködert die Opposition mit den Angeboten einer sogenannten leeren Seite, also die Pinochet-Verfassung zu vergessen und bei Null zu starten. Die Opposition biss an. Folgt die Ausarbeitung der neuen Verfassung wirklich einer basisdemokratischen Vorgehensweise mit breiter Beteiligung von rund 360 Kommunen, ist nicht vor Ende 2021, nicht zufällig Zeitpunkt des Mandatsendes Piñeras, mit der neuen Charta zu rechnen. Doch was wird aus den zahlreichen Forderungen der Proteste wie der Erhöhung des Mindestlohns und der Pensionen, der progressiven Besteuerung der Milliardäre und Millionäre, der Zurücknahme der hohen Tarife für Wasser, Strom und Gas, gegen die Preistreiberei der Apotheken, für die Abschaffung der Grund- und Hochschulmonatszahlungen, ergo gegen die weitere Verschuldung der Chilenen, von denen 17% unter Depressionen leiden? Noch dringender. Was wird aus Sebastián Piñera, dessen Popularität auf 12, gar 9% abgesackt ist und dessen umgehender Rücktritt gefordert wird? Nach systematischen Menschenrechtsverletzungen, die Justiz gegen Piñera. Im Schatten der offiziellen Agenda passieren merkwürdige Dinge. Richtertelefone werden angezapft, Gespräche mitgehört und eine Fotografin, die angeblich Polizeiübergriffe dokumentierte, in ihrer Wohnung erschlagen und erstochen. Ende November reichte eine Gruppe oppositioneller Politiker aus dem linken Lager in der Abgeordnetenkammer eine Verfassungsklage gegen den Staatschef ein. Die Initiative scheiterte jedoch an der niedrigen Motivation selbst kommunistischer Parlamentarier, den Rücktritt energisch einzufordern. Die Begründung bilden massive Vorwürfe gegen Piñera als obersten Verantwortlichen für die systematische Verletzung der Menschenrechte während der anhaltenden Sozialproteste. Auch wenn die Verfassungsklage scheiterte, so heftete sich die Justiz immerhin dem Präsidenten an die Fersen. Ein Santiagoer Gericht erhob bereits Mitte November wegen der gleichen Verstöße gegen die Menschenrechte Klage gegen Piñera. Zu den Anklagepunkten gehörten illegale Festnahmen von Demonstranten, Folter, sexueller Missbrauch durch Polizeikräfte und Tötung. Mindestens 3 renommierte internationale Organisationen und selbst chilenische Behörden bestätigten die katastrophalen Tatbestände. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums behandelten chilenische Krankenhäuser zwischen dem 18. Oktober und dem 24. November mehr als 11.564 Patienten, die bei den Protesten verletzt wurden. Da Carabinieros 1.600 Verletzte, darunter 105 schwer Verwundete, jedoch keine toten Polizisten meldeten, gehen mindestens 10.000 Gewaltopfer auf das Konto von Sebastián Piñeras Polizei. Neben dem Gesichtsbeschuss mit der Zerstörung der Augen von insgesamt 223 Menschen seit Beginn der sozialen Proteste konfrontierte Sergio Mikko, Geschäftsführer des staatlich kontrollierten Instituts für Menschenrechte INDH, die Regierung mit einer haarsträubenden und skandalösen Einzelbilanz. Allein zwischen dem 18. Oktober und dem 23. November, Zitat, gab es in einem einzigen Monat 74 Beschwerden wegen sexueller Gewaltausübung, das Vierfache der Beschwerden von insgesamt 9 Jahren und fast das Doppelte im Vergleich zu anderen Foltermethoden. Zitat Ende. Zitat: Angaben über sehr viele Opfer, eine hohe Anzahl von Inhaftierten und ein alarmierendes Register von Verletzten, insbesondere von Menschen mit Augenverletzungen, liegen uns vor. All dies erregte die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft. Zitat Ende. Das erklärte Paolo Abrao in einem Bericht vom 20. November. Er ist Leiter der bereits Anfang November angereisten Untersuchungsdelegation der Interamerikanischen Menschenrechtskommission CIDH, eine Einrichtung der konservativen Organisation der amerikanischen Staaten OEA. Zitat: Körperverletzungen von Demonstranten lassen die absichtliche Politik der Polizeileitung erkennen, Zitat Ende, warnte nur einen Tag später der Ermittlungsbericht einer ebenfalls seit Wochen in Chile tätigen Beobachtergruppe von Amnesty International. Als Zitat: schwere, vorsätzliche und generelle Verstöße gegen das Völkerrecht, Zitat Ende, beschrieb die Organisation erwiesene Menschenrechtsverletzungen durch unnötigen und übermäßigen Einsatz von Gewalt. Neben der direkten Anhörung Dutzender von Opfern legte Amnesty Beweise für die brutalen Übergriffe vor, in Form von Auswertungen von mehr als 130 digital verifizierten und von ihren Waffen- und Munitionsexperten validierten Fotos und Videoaufnahmen. Doch Ermittlungen seien behindert worden. Zitat: Während des Krisenmonats in Chile haben sich unzählige Initiativen und Menschenrechtsorganisationen um Verletzte gekümmert, die Achtung der Inhaftierten gewährleistet und Fälle vor Gericht verfolgt. Mehrfach haben die Behörden jedoch die Arbeit von Anwälten, Menschenrechtsverteidigern und medizinischem Personal behindert und ihnen den Zugang zu Polizeirevieren oder Krankenhauszentren verwehrt, wie dies im öffentlichen Notfallkrankenhaus Posta Central geschehen ist. Zitat Ende. Obwohl Dutzende von Staatsbeamten verletzt worden waren, wurde selbst Beamten des INDH am 22. Oktober der Zutritt verwehrt. Zitat: Die Absicht der chilenischen Sicherheitskräfte ist klar, bis hin zum Einsatz von Folter und sexueller Gewalt, Demonstranten zu verletzen, um die Proteste zu entmutigen. Zitat Ende. So erklärte es Erika Guevara Rosas, Amerika-Beauftragte von Amnesty International, und forderte eine tiefgreifende und seriöse Neuformulierung des Carabineros de Chile Polizeikorps. Die Regierung Piñera reagierte mit einer kategorischen Ablehnung des Berichts, dem sich die Streitkräfte mit einer Erklärung anschlossen, die Amnesty-Vorwürfe enthielten, keine Beweise. Doch der Amnesty-Bericht wurde durch ein vergleichbar mindestens ebenso vernichtendes Urteil von Human Rights Watch, kurz HRW, vom 26. November bestätigt. Wahrscheinlich in Erinnerung an die äußerst kritischen HRW-Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Venezuela und als Geste, die Sebastián Piñera trotz zweifacher Anfrage Amnesty International nicht einmal als diplomatische Pflicht zugestand und verweigerte. Das Staatsoberhaupt hatte von den mehrfachen Empfängen des HRW-Direktors und chilenischen Landsmanns José Miguel Vivanco offenbar einen Freispruch seiner Polizei erwartet. Doch die Rechnung ging nicht auf. Mit einer halbstündigen Pressekonferenz, erhärtet durch ein Video mit der Warnung vor, Zitat, gewaltvollen und verstörenden Bildern, Zitat Ende, rechnete Vivanco mit den barbarischen Übergriffen von Piñeras Polizei ab, die seine Mitarbeiter in mehrwöchigen Besuchen und Zeugenanhörungen von Nord- bis Südchile ermittelt haben. In keinem Fall habe es sich um Einzelfälle oder Zufälle gehandelt. Es gebe überzeugende Beweise für exzessive Gewaltanwendung und Misshandlungen gegen Demonstranten und Unbeteiligte. Vivancos Alarm nach den Protesten ist ein dringender Ruf nach Bestrafung der Verantwortlichen und nach einer Polizeireform. Ob der Präsident und seine Polizei, die mehr als 400 Kriminalprozesse allein des Staatlichen Instituts für Menschenrechte politisch überleben werden, wird stark bezweifelt. Währenddessen markiert Sebastián Piñera weiter den Operador, wie im portugiesisch-spanischen Jargon der Auftritt jener schillernden Figuren bezeichnet wird, die die Politik als Fortsetzung oder als verlängerten Arm des Marktes zur Perpetuierung des neoliberalen Systems verstehen und dirigieren. Davon verstehen der Multimilliardär und die chilenische 1%-Elite eine Menge. Mit welch fragwürdigen, erwiesenermaßen illegalen Mitteln Piñera und ein Dutzend Familien des zu atemberaubenden Reichtum und Rängen in der planetarischen Forbes-Weltkaste brachten, erzählt der anschließende zweite Teil des chilenischen Aufstands mit dem Titel Chile, Sebastián Piñera, die 1%-Elite und die Militärs, Teil 2, die Plünderungen des Establishments. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.